Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Füchsle-Talk, dem SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de, dem ältesten SC-Podcast aller Zeiten, nicht nur was die Teilnehmer angeht. Ich habe heute ein paar Gäste bei mir. Das sind zum einen der Dominik Naab und der Philipp Schneider aus dem Studio München heute. Hallo, ihr beiden.
Servus.
Hallo.
Und wir haben noch einen Gast, der auch gleichzeitig der Anlass ist, warum wir uns hier schon wieder versammeln und direkt nach der vorigen Folge gleich eine weitere raushauen. Der sitzt im Studio Freiburg. Ich sitze ja wie immer in Leipzig. Das heißt, wir sind fast international, wenn man so will. Ich begrüße herzlich im Füchsle-Talk Julian Schuster. Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Ja, wir haben ein paar Fragen uns ausgedacht, weil wir uns alle gefragt haben, was ist eigentlich ein Verbindungstrainer? Und um da jetzt ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, gebe ich gleich mal an den Dominik ab und wir legen einfach los mit der fröhlichen Fragerunde.
Wenn wir richtig informiert sind, Julian, hast du ja auch den Trainerlehrgang absolviert im Dezember, oder dürfen wir da eigentlich zum bestandenen Trainerlehrgang gratulieren oder sind die Ergebnisse noch nicht bekannt?
Doch, ihr dürft alle gratulieren, ja, das passt. Ja.
Dann. Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wie fühlt sich das an jetzt so, auch diesen, das ist ja, glaubst du, die letzte Ausbildungsstufe, die man absolvieren kann. Wie fühlt sich das an, jetzt auch ein Fußballlehrer zu sein?
Ja, es war ein sehr intensives, sehr, sehr lehrreiches Jahr für mich. Es war wirklich eine große Reise auch zu mir selbst, auch eine große Entdeckungsreise. Und es fühlt sich sehr gut an. Es war natürlich ein Jahr, wo ich einfach viel lernen durfte, viel reflektieren durfte und sehr viel mitnehmen durfte. Also es war oder trägt zu Recht den Namen die Endstufe oder die letzte Lizenz eben auch. Und ich bin sehr, sehr dankbar, weil es wirklich mich einfach auch nochmal verändert hat in meinen Gedanken, in meiner Sichtweise und auch das, was ich selber gerade auch gesagt habe, vor allem auch der Weg zu einem selbst, zu wissen, wie verhält man sich in bestimmten Situationen, vor allem natürlich auch unter Druck und was noch viel wichtiger, wie wirke ich auf andere. Ja? Und da durften wir sehr, sehr viele neue Erfahrungen sammeln, die natürlich für die weitere persönliche Zukunft sehr hilfreich sind.
Ist es dann so, ich habe gleich eine Frage, die nicht im Skript steht, geht gut los. Ich erinnere mich an meine Ausbildung, da war man plötzlich wieder in der 10. Klasse und das war ganz absurd. Ist es dann auch so wie in der Schule oder ist es ein Lehrgang und man hat nicht so Blockschulunterricht und sagt, ja, gibt es Fächer und so weiter? Also ich kann mir unter dieser Ausbildung so, ist es eher praktisch, stelle ich mir vor, oder?
Ja, sowohl als auch. Also wir hatten auch wirklich Momente, klar, das hat sich jetzt auch nach Corona so ergeben, diese Erfahrungen hat man gemacht, dass man auch Hausaufgaben bekommt, das natürlich auch viel einfach online abwickeln kann und natürlich über eine gewisse Plattform und vor allem was die Hausaufgaben angeht, war es auf jeden Fall gefühlt wieder in der 10. Klasse, was dann die Hausarbeit angeht. Also wir haben jeder eine Trainervision geschrieben, wo auch wirklich ein toller Weg ist und auch schön, was Schriftliches in der Hand zu haben, wo man sich, denke ich, wirklich auch die Karriere entlang auch gut orientieren kann, auch immer wieder reinlesen kann und auch selber das niederzuschreiben, was, denke ich, jeder von uns irgendwie im Kopf hat. Auch da habe ich mich zurückgefühlt und natürlich auch ganz zum Ende einfach auch die Prüfungen, ne? Einfach auch wieder diese klassischen Prüfungen zu haben, wenn man es nicht mehr gewohnt ist, ist man dann doch auch wieder ein Stück weit angespannter und aufgeregter.
Und ganz allgemein, wie war es so? Du hast ja nicht direkt nach deiner aktiven Karriere, ich finde das immer so einen lustigen Begriff, weil das wirkt ja so, wie wenn man in Rente geht, ist ja nicht so. Du hast ja relativ bald als Trainer angefangen schon beim SC und das ist jetzt quasi, hast du selber gesagt, so ein bisschen die Krönung, die Kirsche auf der Torte sozusagen. Gab es dazwischen mal die Überlegung, was ganz anderes zu machen oder eine Auszeit zu nehmen oder auch einfach zu überlegen, wie ist die Umstellung vom aktiven Spieler zum Trainer? Also du siehst topfit aus, das kann man sagen. Da gibt es andere Sportler in den paar Jahren.
Ich sehe nur mein Gesicht, das ist ein großer Vorteil.
Also das ist was mich tatsächlich interessiert, wie diese Umstellung war vom aktiven Sportler zum Trainer.
Ich muss schon sagen, also auch das Bewusstsein, mal Trainer sein zu möchten, hat mir absolut geholfen, eine Entscheidung zu treffen, als aktiver Spieler aufzuhören. Ne? So die letzten Jahre und natürlich auch mit der Situation, dass ich 10 Jahre einfach am selben Standort sein durfte und ich natürlich die Rolle hatte, die ich eben hatte und auch natürlich die Verbindung zum Trainerteam, habe ich natürlich auch gewisse Dinge am Ende als Spieler übernommen, die mit Sicherheit auch Aufgaben eines Trainers sind. Und da habe ich es einfach gespürt, dass es mir von meiner Persönlichkeit einfach auch liegt und dass es mir auch Spaß macht. Und diese Motivation zu sagen, ich gehe das jetzt an, hat mir sehr geholfen, auch zu sagen, ich beende meine Karriere, was im Nachhinein schon krass war. Wir hatten samstags das letzte Spiel gegen Augsburg, haben den Klassenerhalt geschafft und am Montag saß ich in der Fußballschule. Das war schon ein Stück weit krass und man weiß ja, was so die Fußballmannschaften am Ende einer Saison dann noch machen. Dann fliegt man ins siebte Bundesland und feiert da noch ein bisschen. Und da hat mir schon so ein bisschen die Zeit gefehlt, gewisse Dinge, sag ich mal, auch zu verarbeiten. Das merke ich jetzt noch, wenn man dann automatisch wieder schnell im Funktionieren ist, dass da ich noch nicht alles ein Stück weit aufgearbeitet habe, was aber auch okay ist. Ich glaube, das entspricht absolut auch meiner Persönlichkeit. Mir war es wichtig, dass es auch gleich weitergeht. Jetzt so mit ein bisschen Abstand, das sind inzwischen doch auch schon dann im Sommer 6 Jahre. Ich glaube, ich wäre schon gut gewesen für mich persönlich, für meine Familie vielleicht auch ein halbes Jahr mir zum Gönnen, um einfach auch einen sauberen Übergang zu finden. Aber das lässt sich natürlich auch jetzt nach 6 Jahren dann auch ein Stück weit einfacher sagen. Jetzt, wo so ein bisschen mein neuer Weg dann auch so ein bisschen gezeichnet ist. Aber ich bin auch sehr dankbar über diese 6 Jahre, wo ich zum einen hier im Verein unglaublich viel Neues lernen durfte und eben auch durch die Trainerscheine von außen einen sehr großen Input erhalten habe.
Wie ist denn deine ganz offizielle Bezeichnung? Weil wir konnten dich jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung heute auf der Homepage tatsächlich unter den Trainerteams weder bei der ersten noch bei der zweiten oder der U19 finden. Ja. Wir haben auch schon so, ja, und jetzt einfach die Frage gestellt, heißt du Verbindungstrainer oder Übergangstrainer oder wie würdest du dich selber auch bezeichnen?
Ich habe ja wirklich mit einem leeren weißen Blatt Papier begonnen. Diese Stelle gab es nicht davor, das sehe ich als großes Privileg. So oft hat man, glaube ich, dann im Arbeitsleben auch nicht die Möglichkeit, eine Stelle neu zu schaffen. Da bin ich wahnsinnig dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Und ja, wenn ich jetzt auch sehe, was über all die Jahre passiert ist, ist das wirklich, bin ich auch da sehr, sehr glücklich und dankbar dafür. Es war für mich oder ist für mich nach wie vor ein sehr großes Lernfeld. Inzwischen sind wir auch zu dritt, was Verbindungstrainer angeht. Die offizielle Bezeichnung hat sich dann auch so im Laufe der Zeit ein Stück weit angepasst, würde ich sagen, ist Co-Trainer und Verbindungstrainer. Wir haben das bewusst auch so ein Stück weit nicht öffentlich kommuniziert, wo ich genau zugehörig bin. Das war auch so ein bisschen mein Wunsch, auch da einfach so ein bisschen Abstand zu gewinnen, ein Stück weit in Anführungszeichen neutraler zu sein. Und es ist ja auch so, dass ich vor allem am Anfang sehr zwischen den Mannschaften gependelt habe, was sich inzwischen einfach aufgrund dessen auch verändert hat, dass wir einfach sehr viele Jungs in den letzten Jahren es geschafft haben, diese Verbindung von der Fußballschule zu den Profis, dass sie diesen Sprung geschafft haben. Ja. Und wenn du dann mit den Jungs auch zusätzlich individuell arbeitest, möchtest du ja auch nicht davon oder damit aufhören, wenn sie eben diesen Sprung geschafft haben und dann auch Teil des Kaders sind der Profis. Und dann, weil das eben natürlich auch eine ganz, ganz arg wichtige Zeit in der Entwicklungsstufe eines Spielers ist, wenn er diesen Schritt geht.
Ja, hättest du dir denn als junger Spieler auch einen Verbindungstrainer gewünscht selber?
Ja, doch, hätte ich mir schon sehr gewünscht, weil ich erkläre es immer so, ein talentierter Spieler bekommt sehr viel Aufmerksamkeit innerhalb der Jugendjahre. Ein talentierter Spieler hat sehr viel Austausch mit dem Cheftrainer. Er bekommt sehr viel Rückmeldung natürlich auch vom sportlichen Leiter. Er muss sich relativ wenig Gedanken machen, ob er am Wochenende spielt, weil er so eine hohe Qualität hat, dass er sich damit gar nicht beschäftigen muss. Ja. Und dann kommt dieser Sprung einmal vom Jugendspieler in die U23, aber dann nochmal extremer von der U23 hin zu den Profis. Und diesen Schritt hatte ich genauso. Ne. Und dann da in diesem Moment ist man in Anführungszeichen ein Stück weit heimatslos, weil ich trainiere auf der einen Seite bei einem Profi, spiele dann am Wochenende wieder bei der U23 und ich schwimme so zwischen zwei Welten. Ne? Und das ist für die Jungs keine einfache Zeit. Und da jemand einfach zu haben, der das mitkoordiniert, mitbegleitet, in dieser wichtigen Zeit, das halte ich unglaublich wichtig, ja. Wenn man natürlich so viel Wert darauf legt, wie wir das im Verein dann auch tun, ja.
Das ist ja für die Jungs allgemein keine einfache Zeit. Also es sind ja junge Männer. Das darf man ja bei all dem auch nicht vergessen, gell? Also es sind ja meist dann 17, 18, 19, 20-jährige Männer, die haben ja dann so voll genug zu tun in ihrem Leben. Also wenn ich an mich denke mit 17, 18, 19, und dann kommt sowas quasi noch dazu, das ist ja dann schon, redest du dann darüber auch mit diesen Spielern oder? Also, ja, also da geht es nur ums Sportliche.
Punkt Nummer eins ist natürlich, sie haben ein wahnsinnig privilegiertes Leben. Also es ist eine schöne Phase, ja. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Aber es prasselt natürlich unglaublich viel auf die Jungs ein. Ne? Ich beschreibe die Phase immer so als Fußball-Pubertät, so sag ich mal 18 bis 20, ja, wo es einfach verrückt für sie ist, wo auch der Kopf sich auf unglaublich viele Dinge einstellen muss. Ne? Also das muss ich glaube euch nicht sagen, wenn dann ein Junge, der dann zum ersten Mal, heute hat auch wieder jemand zum ersten Mal beim Profis mittrainiert, zum ersten Mal mittrainiert, was er mit Anspannung, Nervosität, damit allen klarzukommen, dann natürlich auch mit Jungs zu kicken, die dann doch auch Vorbilder sind. Das ist natürlich ein langer Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und aus diesem Grund ist es mehr als selbstverständlich, dass wir nicht nur über das Sportliche reden, sondern dass es da natürlich auch absolut private Themen gibt. Und das ist, glaube ich, ein riesen Vorteil vom Verbindungstrainer, dass ich ein Stück weit neutral bin. Ja? Also ich habe natürlich auch Einfluss, weil ich Teil auch des Trainerteams bin, aber ich versuche trotzdem da immer eine gewisse Neutralität zu bewahren und möchte auch wie so der interne Berater quasi sein, an den er sich jederzeit wenden kann. Ich möchte, dass ein Spieler zu mir sagen kann, er fühlt sich oder hat sich diese Woche nicht gut gefühlt und wir das dann auch gemeinsam aufbröseln, woran lag es und auch solche Dinge dann hinterfragen und nicht dann irgendwie immer dann ja, irgendwie was überspielen und da nicht sagen, hier habe ich jetzt Probleme oder vielleicht Schmerzen, weil das dann wieder Konsequenzen fürs Wochenende hat, ob ich spiele oder nicht. Und das ist mir ganz arg wichtig, dass wir da eine Ebene finden, wo wir sehr vertraut miteinander umgehen können.
Hast du den Eindruck, dass das, was du jetzt beschreibst, hat ja letztlich auch viel mit der Kultur im Verein oder auch in den Mannschaften zu tun? Hast du den Eindruck, dass die 6 Jahre, die du jetzt am Wirken bist, da schon was bewegt haben oder auch verändert haben? Oder war es davor auch einfach schon gut?
Naja, ich denke schon. Klar, wenn wir jetzt wir bewerten es jetzt nicht nur rein an den nackten Zahlen, aber wenn man jetzt einfach die Jungs anschaut, wie viele dann den Sprung geschafft haben, dann konnte ich sicherlich auch einen Teil dazu beitragen. Man muss trotzdem natürlich immer das Gesamte sehen. Ne? Und viele Jungs sind ja wirklich von klein auf da, nenne ich jetzt einen Janik Heidel, nenne ich einen Noah Weishaupt, die in der U12 angefangen haben. Also das sind unglaublich viele Menschen beteiligt und haben ihren Einfluss daran und haben daran mitgeholfen über all die Jahre, dass die Jungs hier im eigenen Stadion auflaufen können. Ja, das ist mir ganz arg wichtig. Ich bin da auch in einer sehr privilegierten Rolle am Ende einer langen Kette, wo ich die Jungs dann begleiten kann und sicherlich in diesen Schritten dann unterstützen kann. Aber es ist unglaublich auch viel schon vorher passiert, ja.
Und funktioniert es in beide Richtungen? Also du hast jetzt sehr, sehr Wert drauf gelegt, um uns zu erklären, naja, was passiert, wenn jemand zum ersten Mal oben mittrainiert und so. Das ist aber ja nicht immer so ein smoother Übergang, sag ich mal. Das heißt ja nicht, du trainierst einmal mit und nächste Woche spielst du. Du hast ja auch selber als Spieler die Erfahrung gemacht, irgendwann mal, ja, du spielst halt nicht jedes Spiel 90 Minuten. Oder ja, du spielst vielleicht nochmal in der zweiten Mannschaft. Funktioniert das da auch besser, wenn man jemanden hat, der einem erklärt, warum das vielleicht so ist?
Absolut, ja. Also wir haben jetzt einen Junior Adamu, der am Sonntag in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Ne? Ihm zu erklären, dass er nicht abgeschoben wird, sondern er seine Position bei den Profis verbessert, wenn er ja, einfach Spielpraxis erhält. Und das ist auch so ein Beispiel, wo viele Jungs im ersten Schritt nicht verstehen, weil sie vielleicht in anderen Vereinen ja, eine andere Erfahrung gemacht haben. Wir sehen das einfach anders. Ja? Wir haben die Jungs individuell im Blick und schauen, was ist für sie wichtig und hilfreich. Und ja, Ich komme jetzt direkt gerade aus der Nachbesprechung von diesem Spiel. Das ist ja auch sowas, ne? Also der Junge geht runter, kommt wieder her und natürlich ist es manchmal so, dass dann das Trainerteam hier gar nicht so die Zeit hat, auch das alles aufzuarbeiten, ne? Und das ist dann auch eine meiner Aufgaben. Ich bin dann natürlich am Sonntag im Stadion. Ich tue natürlich das Spiel im Nachgang aufarbeiten und bespreche es mit ihm, ja, dass es dann gleich wieder die Punkte im Training umsetzen kann, ja. Und so entsteht dann Entwicklung und so gibt es natürlich auch dem Jungen ein Gefühl, dass er nicht in die zweite Mannschaft abgeschoben wird, sondern dass wir seine persönliche Situation, sein Spiel, was dann unserem gemeinsamen Spiel dann hilft, einfach zu verbessern.
Also ich stelle mir vor, dass das sehr befriedigende Arbeit ist tatsächlich, weil man Fortschritte sieht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stelle ich mir auch einen Fußballtrainer so vor, der hat einfach immer das ehrliche Ergebnis am Spieltagswochenende. So ist das Ergebnis. Hat geklappt oder hat nicht geklappt? Das hast du als Übergangstrainer logischerweise so nicht. Ist es was, wo man sich drauf einlassen kann? Oder ist es was, was auch aus dem Trainerkurs, den du jetzt gemacht hast, vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet werden konnte, weil das eben so ein Sondermodell ist, was es noch nicht überall gibt?
Natürlich schlagen da zwei Herzen. Auf der einen Seite schlägt immer noch das Ergebnisherz in mir. Absolut. Weil es natürlich auch Einfluss hat auf das andere Herz, was das Langfristige, was die Entwicklung angeht. Ja. Und natürlich denke ich da auch weiter. Ne. Für mich sind es zwei Schlagwörter, die mitentscheidend sind. Das ist einmal Geduld und einmal Arbeit. Ne. Das gebe ich eigentlich jedem mit auf den Weg. Und bei Geduld spreche ich nicht über 3 Wochen, sondern da rede ich manchmal von Jahren. Von Jahren, wo ich durch muss, wo ich arbeiten muss, wo ich mit Enttäuschungen umgehen muss. Und das muss man erstmal hinbekommen und auch schaffen. Ja. Und es ist keine Karriere so, die senkrecht nach oben irgendwie geht, sondern verläuft immer so wellenartig. Ne. Also ein Junior hat schon Champions League-Spiele auf dem Buckel, ja, und jetzt kickt er in der dritten Liga. Das musst du erstmal hinkriegen mit Anfang 20. Ja. Das ist immer einfach ausgesprochen. Aber ich glaube, das ist schon ganz wichtig, den Menschen auch hinter dem Spieler zu sehen und auch die Gefühle, die Gedanken, das Umfeld auch zu verstehen. Ne? Da arbeite ich auch immer dran und sage, du pass auf, zu Hause, klar, fragt jeder, warum. Und jetzt zweite Mannschaft, erklär das, was das bedeutet. Ja? Und auch für dich, das ist von Vorteil. Ne? Und jeder nicht immer gleich versteht, kann ich maximal nachvollziehen. Ja.
Das heißt, man könnte eigentlich sagen, du hast deinen eigenen kleinen Kader, der in unterschiedlichen Mannschaften zu Hause ist beim SC. Also du hast quasi, wenn man so will, eine eigene Mannschaft, aber die spielen halt unterschiedliche. Das heißt, du könntest dir jetzt mal flapsig gesagt auch immer das passende Ergebnis dann zur Bestätigung raussuchen.
Natürlich schon krass formuliert, so sehe ich es natürlich nicht. Aber was mir ganz arg wichtig ist, ich schaue trotzdem komplett drauf. Natürlich schaue ich auf manchen Spielern individueller und vielleicht intensiver drauf. Aber wenn mir irgendwas auffällt und dann ist es egal, ob der dann auf 34 ist, dann werde ich auch was zum Chico oder zum Ecke sagen oder zum Gregel. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig, ja, dass man nicht nur eben dann, ich sehe es nicht so, aber wie du es jetzt gerade ausgedrückt hast, meine Mannschaft oder meine Spieler dann, sowieso nicht meine, bei uns gibt es ein großes Unser oder ein großes Uns und oder Wir. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig, auch mit dieser Stelle, dass man alle im Blick hat. Ja.
Ja, wo verbringst du eigentlich mehr Zeit? An den Plätzen am Dreisamstadion, in der Fußballschule oder am Europaparkstadion?
Es war wirklich am Anfang ausgeglichen. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt. Ich hatte oder habe alleine damit begonnen. Deshalb war das sehr ausgeglichen. Das war eher auch natürlich ein Prozess für mich, erstmal zu wissen, an welchen Tagen macht es denn wo Sinn zu sein. Ne? Konnte mir ja keiner sagen, hey, am Dienstag macht es Sinn, da zu sein bei den Profis und am Mittwoch bei der U23. Und es unterscheidet sich auch von Woche zu Woche. Ne? Es war auch für mich ein großes Lernfeld. Bisher war es immer so, dass ich am Sonntagabend von Lars Vossler eine E-Mail bekommen hatte als Spieler und dann war der Wochenplan da und du wusstest, okay, so ist es jetzt, ja. Und jetzt habe ich quasi 3 Wochenpläne bekommen, musste da aus 3 Wochenpläne erstmal meinen eigenen machen. Ne? Und das war die große Herausforderung. Ja? Jetzt ist es so, ich habe es vorhin kurz erwähnt, wir haben den Felix Roth noch dazu genommen und Johannes Flum. Jetzt sind wir zu dritt und dadurch, dass inzwischen sehr viele Spieler einfach bei den Profis im Kader sind, habe ich jetzt einfach die Aufgaben, die Jungs oben zu begleiten. Und so brechen wir das dann entsprechend runter, dass jeder eben für eine Mannschaft da ist und wir drei sind dann einfach in sehr engem Austausch, um die Spieler entsprechend abzudecken. Ja. Da haben wir einfach die positive Erfahrung gemacht, dass das uns hilft und ja, dadurch auch mit dem gemeinsamen Erfolg im die Verbindung für die Jungs herzustellen nach oben, haben wir da einfach diese Anpassungen dann auch in den letzten Monaten dann auch getätigt. Ja.
Darf der Nils bei euch auch mal hospitieren oder ist der nur in den Geschäftsräumen unterwegs bei der Geschäftsleitung und so?
Wenn er seine Krawatte ablegt, ist er bei uns sehr herzlich willkommen. Ja.
Okay, cool. Für uns als Fans ist es ja total erfreulich, dass wir jetzt schon das zweite Jahr international spielen. Also auch wir waren jetzt alle drei in London dabei und haben auch in Belgrad und so waren wir unterwegs. Das ist immer ein Riesenabenteuer, macht große Freude. Wir trauen uns noch nicht so richtig, uns dran zu gewöhnen, obwohl es jetzt das zweite Jahr in Folge ist. So, und auch wir spielen ja, würde ich sagen, ja wieder um die internationalen Plätze mit, haben auch die Gruppenphase jetzt gemeistert. Und wir haben uns so die Frage gestellt, verändert es auch deine Arbeit als Verbindungstrainer, dass jetzt so das Internet, dass die internationalen Spiele gar nicht mehr so, ich sag mal, früher war es so, alle 7 Jahre schaffen wir es mal international. Das war so für uns irgendwie die goldene Regel, alle 7 Jahre mal UEFA Cup. Jetzt ist es das zweite Jahr in Folge. Verändert es was für deine konkrete Aufgabe im Verein?
Also erstmal vorneweg muss ich euch loben, das spricht für euch, dass ihr wahre SC-Fans seid, wenn ihr euch noch nicht daran gewöhnt habt. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass wir uns nicht daran gewöhnen, sondern wir ganz genau wissen, zu was wir in der Lage sind. Und natürlich haben wir uns auf der einen Seite über eine gewisse Konstanz, die wir in allen Bereichen haben, auch genauso jetzt, was die Spieler angeht, uns über die Jahre etwas erarbeitet, das es uns ermöglicht, auch sportlich erfolgreich zu sein. Das als selbstverständlich anzusehen, wäre absolut vermessen. Ja. Ich muss nicht sagen, wie ausgeglichen die Bundesliga ist, wie ausgeglichen die Spiele auch sind, wie eng die Spiele sind. Wenn ich da ein bisschen weniger mache, wird es um ein Vielfaches schwerer, die Spiele erfolgreich zu gestalten. Ja. Und natürlich ist es für uns auch anspruchsvoll, mit den internationalen Spielen, das, was uns einfach auch auszeichnet, ein intensives Spiel auch zu gehen, einen hohen Aufwand zu betreiben, das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ja. Und ich glaube, das ist für uns alle extrem wichtig und auch, glaube ich, jeder Einzelne von uns sollte sich auch angesprochen fühlen, dass er genau das transportiert, was den Verein auszeichnet. Mit dem Erfolg wachsen wir automatisch, den wir nicht aufhalten, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das absolut Wichtige ist, ich glaube, man muss das, was wir vorher gelebt haben oder was uns gelebt hat, auch diese Bescheidenheit, ne, dürfen wir nicht verlieren. Ja. Und wir dürfen uns in keinster Weise uns an irgendwas Internationales oder an diesen Erfolg gewöhnen. Und da spreche ich euch an und jeden einzelnen Zuhörer, der auf der Tribüne sitzt, wenn da jemand anders neben ihm auf der Tribüne sitzt und etwas anders behauptet, dass er ihn freundlicherweise ihn darauf hinweist und ihm erklärt, was der SC Freiburg bedeutet.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Also so als junger Spieler ist es ja vielleicht auch reizvoll zu wissen, dieser Verein spielt jetzt erfolgreich, auch international, vielleicht auch im nächsten Jahr wieder und so. Und dann denke ich mal, also was macht es in deiner Arbeit mit den jungen Spielern? Ja. Und ist es denn vielleicht, also der eine Aspekt der Frage und der zweite auch nochmal so, kann es überhaupt gelingen, die jungen Spieler, die ihr ausbildet beim SC, auf so ein Niveau zu heben, dass sie auch irgendwie gleich gegen einen Verein wie Juventus Turin bestehen können? Oder ist der Anspruch einfach, Bundesliga-Reife zu schaffen?
Was wirklich enorm wichtig ist, ne? Wenn man einfach mal so zurückblickt, wann Spieler wie Grifo, Höfler oder Günther ihren Durchbruch geschafft haben, war das in der Tat wirklich oft nach einem Zweitliga-Jahr. Ne? Und das hatten wir zum Glück alle Jahre jetzt nicht mehr. Ne? Und für junge Spieler ist es einfach enorm wichtig, Spielpraxis zu erhalten. Deshalb war es natürlich jetzt auch ein großen Vorteil, diese dritte Liga zu haben. Und ja, da bedarf es für uns, und das auf, um auf seine Hauptfrage zurückzukommen, wie hat es meine Arbeit verändert, bedeutet es für uns unglaublich gut zu planen. Zu planen und zu schauen, zu überwachen, wer spielt wie viel. Und wir haben da einfach auch natürlich die Einstellung, wenn dann einer zwei, drei Wochen nicht gespielt hat, dass wir auch wieder sagen, er braucht wieder die Möglichkeit zu spielen. Und dann müssen wir schauen, wie nah ist er dran bei den Profis, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er da spielt. Oder dann halt auch mal zu sagen, okay, es war zwei, drei Wochen im Kader, jetzt bekommt er wieder eine Einsatzmöglichkeit eben in der zweiten Mannschaft.
Ja, welche Folge hätte denn der Abstieg in die Regionalliga für den Verein von der zweiten Mannschaft? Also ich fand die dritte Liga immer super und hoffst ja immer noch, dass sie irgendwie drin bleiben. Hältst du A, das noch für realistisch, und B, was für Folgen hätte das? Meinst du, es gibt Spieler aus der U19, die dann sagen, ich gehe dann lieber vielleicht nach Unterhaching oder zu den Löwen und versuche da meine Chance und gehe dann vielleicht in die erste Liga, wenn sie so talentiert sind? Oder sagen sie sich, okay, ich bleibe auch in Freiburg, auch eventuell in der Regionalliga?
Auf jeden Fall war und ist es ja noch so. Also wir haben natürlich noch die realistische Chance und wir sind uns natürlich bewusst, dass es nicht einfacher wird mit jedem Spiel weniger. Deshalb ja, drücken wir heute Abend sehr die Daumen, dass wir etwas Zählbares mitbringen aus Unterhaching. Ich denke, was ein ganz gutes Beispiel ist, ist aktuell unsere U19. Ne? Da hatten wir ähnliche Fragezeichen und auch da haben wir es jetzt wieder geschafft, die Jungs hier zu behalten und auch Wege aufzuzeigen, ja, wie man entsprechend ja, dann auch an einen Abstieg dann auch trotzdem positiv mit umgehen kann. Und ja, das wird auch, sollte es so eintreten, dann werden wir auch da uns wieder gewisse Dinge überlegen, wie wir das dann entsprechend auffangen können. Aber nochmal, die dritte Liga war natürlich oder ist für uns toll, ja, wenn man erste und dritte Liga spielen darf. Und ich glaube, es wurde oft genug erwähnt, dann die Frauen auch noch in der höchsten Liga spielen. Gab es, glaube ich, kaum keinen zweiten Verein in Deutschland. Das ist dann schon ja, sehr beeindruckend.
Ich war mal ich habe selber Trainerscheine gemacht in Steinbach in Südbaden. Und da war mal ein Vertreter vom SC, mir fällt der Name leider nicht mehr ein. Er hat mal gesagt, in Freiburg haben sie eine Spielidee und die möchten sie diesen Spielern gerne beibringen. Und die haben dann, die U19 ist abgestiegen, die U17 ist auch mal vor ein paar Jahren abgestiegen, da war es ein ähnliches Thema. Da hat man halt gesagt, okay, die Spieler waren eigentlich gut, aber wir hatten eine Idee und haben dann aber nicht gesagt, okay, vielleicht hätten wir die letzten 6, 7 Spiele mit Mauern und Bälle nach vorne kloppen, mehr Erfolg haben können als mit dieser Idee vom Fußball, die wir haben. Nimmt der SC das manchmal fast dann sogar nicht bewusst, aber die Wahrscheinlichkeit in Kauf, eher abzusteigen mit dieser Mannschaft, um die Idee den Spielern beizubringen, als dann zu sagen, okay, jetzt heiligt der Mittel die Zwecke, also der Zweck heiligt die Mittel, Entschuldigung, und wir stellen uns hinten rein und versuchen mit aller Gewalt in der Liga zu bleiben für die Entwicklung quasi nächstes Jahr?
Ja, also natürlich ist auch so, dass wenn wir mit einer Mannschaft, ja, das vielleicht sportlich nicht so läuft, es ist auch da so, dass wir natürlich uns überlegen, was können wir verbessern. Und ich glaube, wichtig ist, dass einfach diese Konstanz, die wir im Verein haben, haben wir einfach ein sehr großes Vertrauen, wo natürlich auch die Trainer das spüren, dass sie entsprechend ja, weiter an unserer Idee und an den Prinzipien, die wir einfach vermitteln wollen, die auch entsprechend durchzuziehen, dass es nicht sofort eben persönliche Konsequenzen auch gibt. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den wir haben. Und mit Sicherheit ist es so, dass wir das versuchen, konsequenter eben auch entsprechend durchzusetzen. Ja, sind dann Jungs, sind dann auch mit der U17 abgestiegen, die jetzt bei den Profis eben trainieren und auch diesen Schritt geschafft haben. Und wie gesagt, man muss die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja, und ich glaube, das ist uns immer wieder ganz gut gelungen, dass wir dann entsprechend Wege aufzeigen, so wie wir es dieses Jahr eben auch machen mit der U19. Ja, dass wir ja, Spiele im Ausland ausmachen, dass wir Spiele gegen Herrenmannschaften ausmachen, dass die Jungs zum Teil dann entsprechend auch schon hochgezogen werden in die dritte Liga. Also ich glaube, es kann jetzt kaum einer behaupten, dass ja, dieser Abstieg persönlich von Nachteil ist, dann kann es für die Jungs ja auch mal gut sein, ne? So ein erfolgreiches Jahr zu haben, auch zu sagen, okay, ich habe jetzt mal noch mehr Ballbesitz, ich gewinne noch mehr Spiele. Ja, also daher versuchen wir das jedes Mal dann entsprechend auch dann positiv anzugehen.
Ja, du sagst es auch gerade, ihr schenkt euren Trainern viel Vertrauen, auch im Nachwuchs. Gibt es denn auch, wie bewusst verpflichtet ihr denn auch Trainer mit der Idee, okay, irgendwann geht vielleicht mal ein Trainer, weil er sehr erfolgreich ist, aber der Weg zu den Profis, wenn er den denn gehen möchte, möchte ja auch nicht jeder Trainer gehen, ist quasi im Moment zumindest mal irgendwie blockiert. Und in Freiburg ja meistens, wenn dann mal ein neuer da ist, dann mal eine Weile lang blockiert. Verpflichtet ihr denn auch Trainertalente mit der Idee, die irgendwann mal dann in die nächste Stufe hochziehen zu können und in die zweite Mannschaft und dann vielleicht irgendwann mal für die Profis, sollte der Fall mal eintreten?
Ja, absolut, da genauso. Also wir bilden Spieler aus, aber auch genauso Trainer. Und ich glaube, dass es wichtig ist, je jünger man ist, dass man, desto breiter man entsprechend auch ausbildet und dass auch die Trainer, je höher es dann geht oder je älter der Altersbereich dann ist, ja, man auch ein Stück weit auch Freiheiten hat und auch diese Prinzipien auch ein Stück weit freier ausüben lässt. Ne? Auch es ist ganz gut, dass wir in Prinzipien denken. Das bedeutet nicht automatisch dann auch was die Grundformation angeht. Auch da haben wir ja eine gewisse Flexibilität und das bedeutet ja auch Ausbildung, ja, dass die Jungs nicht zu früh in irgendeine Grundformation irgendwie gedrängt werden, sondern auch da unterschiedliche Systeme spielen können. Das zeigt ja auch die Profis, dass man unterschiedliche Systeme spielen kann. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, diese Flexibilität eben auch in der Ausbildung zu wahren.
Also ich habe jetzt ein ganz gutes Bild gewonnen, so über deine Tätigkeit. Und wenn es für dich in Ordnung ist, stellen wir noch so ein paar Fragen dann, die da auch nochmal drüber hinausgehen. Oder auch bewegen uns schon so ein bisschen, gehen schon Richtung 90. Minute, würde ich sagen. Dieser Podcast hat ja seinen Ursprung so im Jahr 2013 genommen in Estoril in Portugal, also im Vorort von Lissabon. Da haben wir uns, oder die meisten von uns, kennengelernt, auch ein paar, die jetzt heute nicht dabei sind. Und seitdem gibt es diesen Podcast in unregelmäßigen Abständen. Du warst damals auch im Kader bei dem Spiel. Es war portugiesische flüssige Sonne sozusagen. Also es war ja scheußliches Wetter in Lissabon, was eher ungewöhnlich war. Wir hatten trotzdem großen Spaß. Und wie wir es vorhin auch schon mal gesagt haben, waren wir jetzt auch im letzten Jahr auch bei europäischen Spielen dabei. Jetzt unabhängig von deiner Rolle bekommst du ja da, oder hast du das damals mitbekommen, bekommst jetzt die europäischen Spiele mit. Kannst du irgendwie so einen Vergleich ziehen? Was hat sich von damals zu heute auch verändert? So, wenn man jetzt bei einem UEFA Cup oder, also damals UEFA Cup, jetzt Euroleague teilnimmt, gibt es da irgendwie, was fällt dir da auf, wenn man das vergleicht?
Ja, also ich denke schon, dass es, wenn man die Europa League Phase von 2013 nimmt, für uns einen anderen Stellenwert hatte, als es aktuell der Fall ist, beziehungsweise dann auch letztes Jahr der Fall war. Damals war es schon so, dass so eine witzige Anekdote, ne? Aber mit Chris, dass viele Spieler einfach auch geschont wurden in der Europa League, um dann am Wochenende maximal erfolgreich sein zu dürfen. Diese Erfahrung musste oder durfte ich auch machen, was aber auch jetzt mit ein paar Jahren Abstand maximal nachvollziehbar ist. Und wenn ich allein nur diesen Punkt nehme, hat sich sehr viel getan, ne? Also da können wir einfach auch anders reingehen in die Europa League. Natürlich auch, klar, dieser Hype, all die letzten Jahre und auch natürlich diese Veränderung auch mit dem neuen Stadion, es ist schon sehr, sehr viel passiert und auch natürlich die Unterstützung. Also wenn man es allein nur die Auswärtsspiele nimmt, was dann natürlich auch in Turin oder so passiert ist, ich glaube, hätte keiner von uns sich erträumen lassen, dass wir mit der großen Menge dann auch uns auf die Reise machen, besonders natürlich auch Berlin. Da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur Berlin in den Mund nehme. Das zu sehen, das zu spüren, ich glaube, da werden wir alle davon noch in weiter Zukunft davon berichten. Ja. Ich denke, dass das einfach der allergrößte Unterschied ist.
Ja. Stimmt, aber trotzdem, ich habe jetzt alle Europa-League-Reisen der letzten Jahre mitgemacht. Und habe auch in den Vereinen wahnsinnigen Unterschied gespürt. Also Diskrepanz zwischen dem Verein aus Serbien, wie hieß er nochmal?
Ah, klar, Bacla,
Bačka
Topola,
Topola, und dann
Dominio.
spielst du gegen West Ham. Das fand ich schon enorm. Also auch im Stadion und allem drumherum. Das war so interessant anzugucken.
Ja.
Und auch Piräus, das ist ja auch, das sind ja ganz andere Kulturen. Das ist
Ja.
schon wahnsinnig interessant und spannend. Warst du eigentlich auch bei diesen Spielen? Bist du dabei immer dabei oder?
Ja. Ich
Ja.
bin, ja, das hat sich auch so über die Jahre verändert, dass ich quasi in der Spielanalyse von den Europa League-Spielen mit involviert bin. Deshalb bin ich da auch auf den Reisen dann auch entsprechend immer dabei oder bei den Europa League-Spielen. Und da gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube, das ist auch das absolut Spannende, diese unterschiedlichen Kulturen, diese Vielfalt, diese unterschiedlichen Vereine kennenzulernen. Ne? Und da haben wir ja schon eine sehr interessante Gruppe auch gehabt. Ne? Also ich finde Athen, also ich glaube, da muss man dort gewesen sein, um zu spüren, was da abgeht, was der Fußball bedeutet. Dann Topola eben so dieses Kleinere, dieses Bescheidene. Und das ist ja einfach schön, auch diese Begegnungen und auch das, was sich da irgendwo auch zwischen den Mitarbeitern dann auch entwickelt. Das finde ich auch für unsere Mitarbeiter irgendwie dann schön, die dann sagen, hey, mit den Verantwortlichen war es ein total netter Austausch. Und ja, das ist ja auch einfach so eine Visitenkarte, die man auch abgeben kann und dass man auch eben im Ausland dann entsprechend wahrgenommen wird. Und ja, das ist was total Schönes, das außerhalb des Fußballs dann auch nochmal so miterleben zu dürfen. Generell ist es ja spannend, einfach andere Kulturen, andere Länder, andere Städte, Menschen, irgendwie Charaktere dann irgendwie dann auch kennenzulernen und da neue Begegnungen erleben zu dürfen.
Kannst du das als Trainer mehr genießen, denn als Spieler? Ist das, also, oder wie soll, also es wirkt jetzt, was du beschreibst, höre ich von Spielern eigentlich eher selten. Die sagen immer, sie sind halt im Hotelzimmer und sehen das Stadion und das war's.
Ja. Also was der größte Unterschied ist, ne? Also ich sage mal, unter der Woche mache ich als Trainer viel, viel mehr. Bin ich gedanklich viel, viel mehr gefangen als rein jetzt auf die Zeit übertragen, was den Spieler angeht. Dann so unmittelbar am Spieltag, wir haben ja zum Beispiel letztes Jahr in Baku dann relativ spät abends gespielt, da hast du als Trainer eigentlich deinen Job getan. Ne? Also dann, da wird es dann, finde ich, geht die Kurve so ein bisschen nach unten und du kannst kurz so ein bisschen auch gedanklich so ein bisschen nicht abschalten, aber der Plan steht, die Herangehensweise steht und da sind die Jungs natürlich im Vergleich dann beginnen, ja, in den Tunnel zu gehen, ne, und sich auf das Spiel zu konzentrieren. Und da kannst du als Trainer auch nochmal Kräfte sammeln. Und deshalb bin ich ja früh morgens dann in Baku durch die Stadt gelaufen und bin da 20 Kilometer durch die Stadt gelaufen. Das hätte ich als Spieler natürlich nie machen können, aber das hat mir unglaublich gut getan. Ja. Du kannst da trotzdem nochmal irgendwie den Plan durchgehen und die Gedanken, die du hast, und kannst dann noch was vom Land mitnehmen. Aber ich habe da jetzt keinen Spieler mitgenommen mehr, der mich begleitet hat.
Ja, ich war auch in Baku. Ich glaube, du hast deutlich mehr gesehen als ich, weil ich glaube, ich war insgesamt 23 Stunden im Land, weil die Flüge das nicht anders hergegeben haben. Es war der Wahnsinn.
Ja.
Das war ein bisschen schade, aber trotzdem eine total spannende Erfahrung. Aber was ich letztes Jahr, das fällt mir auch ein, in Piräus so spannend fand, war, dass quasi direkt nach dem Spiel die Ersatzspieler fast eine eigene Trainingseinheit abgehalten haben. Das habe ich noch nie gesehen danach, also danach nie wieder. Davor habe ich das noch nie gesehen. Das war wirklich, die haben ja fast dann, glaube ich, fast 6 gegen 6 gespielt, weil noch zwei Torhüter dabei waren. Es war total spannend. Also warum ist es dann um die Belastung für die Spieler? Jeder sieht auch die Sprints nach dem Spiel. Da haben die Spieler bestimmt auch immer richtig Bock drauf dann da, gerade jetzt, wenn es kalt ist. Aber müssen sie halt durch. Was ist denn der Sinn und Zweck davon? Ist es Belastung hochhalten
Ja.
oder?
Ich meine, einfach was in der Sportwissenschaft passiert ist, da waren es in den letzten Jahren unglaublich große Schritte. Der Spieler ist gläserner geworden. Also wir haben unmittelbar oder wir haben schon während dem Spiel haben wir eine hohe Anzahl von Daten über den Spieler und das ist natürlich auf der einen Seite ein sehr großer Mehrwert, der uns Trainer hilft in unserer Planung, in unserer Steuerung. Das, was ich vorhin kurz gesagt habe, wir können da komplett, sage ich mal, die kurzfristige Belastung überblicken, aber dann auch genauso längerfristig, welche Belastung hatte er in den letzten Wochen. Und das gibt uns natürlich sehr große Rückschlüsse ja, auf die Steuerung, wie sehr können wir ihn belasten, wie fit ist er, ja? Und auch was natürlich dann Verletzungen angeht, unglaublich viel vorbeugen. Und aber nochmal, es ist auf der einen Seite ein großer Mehrwert. Ich glaube, die Kunst eines guten Trainers oder Trainerteams ist es, entsprechend damit umzugehen und auch genau zu wissen, auf das eigene Gefühl, auf die eigene Sichtweise auch zu vertrauen und dann zusätzlich eben die Daten unterstützend zu berücksichtigen. Ja. Und wir versuchen immer auch aus Sicht der Spieler individuell natürlich auch zu schauen, wie können wir es belasten. Baku war auch die Herausforderung mit der Zeitverschiebung. Solche Dinge berücksichtigen wir halt und versuchen dann den besten Weg zu finden. Und Baku haben wir was versucht, was wir davor noch nicht gemacht haben es danach auch nicht mehr gemacht, weil man natürlich auch wirklich in den Kopf des Spielers hineinschauen muss. Und na, wenn dann die Jungs, die dann gespielt haben, von vielen Fans dann eben gefeiert werden und du spielst währenddessen 6-6, das kannst du nicht mit der Mannschaft machen. Punkt. Mit unserer Mannschaft, die ist so herausragend, dass wir es überhaupt versuchen konnten.
Ja, wobei ich kann mich daran erinnern, die wurden trotzdem gefeiert. Also,
und das ist ja das Tolle dann, dass unsere Fans dann dieses Gespür haben. Aber selbst wenn du natürlich eine Enttäuschung hast, du hast nicht gespielt, wirst trotzdem noch von den Fans gefeiert, musst du trotzdem zweimal schlucken, um das auch richtig alles einstufen zu können. Ja. Toll von euch Fans, dass wir diese Unterstützung oder die Spieler diese Unterstützung erhalten. Auf der anderen Seite wissen das auch unsere Spieler dann auch zu schätzen. Und nochmal, unsere Jungs haben den Charakter und auch die Einstellung, dass sie auch genau wissen, warum wir dann eben auch solche Dinge berücksichtigen oder warum es dann entsprechend auch die Läufe nach dem Spiel halt zu machen gilt. Ja? Weil wir versuchen, jeder an seine persönliche Kante zu bringen, dass er bestens vorbereitet ist für den Moment, wenn er dann eben wieder zu Einsatzzeiten kommt.
War das vielleicht bei dem konkreten Spiel ein bisschen einfacher, weil ich meine mich zu erinnern, dass da die eher die Kandidaten gespielt haben, die sonst nicht unbedingt spielen. Also nicht so wie in Estoril, sondern das war eher so ein Spiel, bei dem ich zu Hause gedacht habe, okay, ich bin eigentlich nicht bange, das ist so jetzt die nächste Generation, die heute spielt, ja. Und die haben es ja super gemacht.
Super, ja. Vor allem Baku war wirklich ein super Gegner, die es uns richtig schwer gemacht haben und es haben sehr viele junge Spieler auch gespielt. Ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Die es sehr, sehr gut gemacht haben, wirklich ein sehr, sehr schwieriges Spiel dann, ja.
Ja, war ein bisschen weg vom Sportlichen. Sieht man dich auch hin und wieder im Fanblock oder hast du festen Platz am Spieltag im Stadion?
Also zu Hause habe ich meinen festen Platz. Genau. Ja, du spielst wahrscheinlich auf Hamburg an. Das war
auch, ja.
Ja, war sensationell. Ja. Das will ich nicht missen. Ja. Das war eine tolle Erfahrung. Aber also ich habe kein Problem damit, im Fanblock zu stehen. Da spürt man den Fußball einfach nur mal anders. Und es war absolut schöne Erfahrung. Generell, weil ihr auch vorhin das mal kurz so angesprochen habt, ihr habt es nicht wirklich in der Recherche gefunden, wo zuzuordnen. Mir war es am Anfang auch wichtig, einfach auch so ein bisschen einfach in den Hintergrund zu rücken. Ja. Und ich war jahrelang dann wirklich vorne und als Kapitän natürlich auch viele, viele Interviews und das habe ich jetzt schon auch sehr genossen, einfach in Ruhe im Hintergrund zu arbeiten, ohne diese totale Aufmerksamkeit zu bekommen. Die war jahrelang da, deshalb brauche ich das nicht für mein persönliches Ego und deshalb genieße ich das eigentlich auch so all die Jahre ein Stück weit einfach nicht in vorderster Front zu arbeiten.
Ja, passend dazu die Frage. Du hast als einer der ganz, ganz wenigen Spieler, seitdem ich Freiburg-Fan bin und aktiv ins Stadion gehe, einen eigenen Fansong bekommen, weißt du das?
Ja,
ich weiß es. Ja. Und da frage ich mich, wann gab es eigentlich das letzte Mal Müsli?
Das gibt es in der Tat tagtäglich. Also da die Fans haben gut recherchiert. Ja. Also früh ins Bett, das kann ich überhaupt nicht behaupten, aber das Müsli ist absolut ein Bestandteil.
Ja. Ja.
Nein, das ist schon so, was auch geblieben ist. Ne? Ich meine, als Spieler achtest du enorm auf deinen Körper und versuchst alles herauszuholen. Und da ist natürlich auch so, dass sich in den letzten Jahren unglaublich viel getan hat, was die Ernährung angeht. Ne? Also diese Frage stellt sich ja schon gar nicht mehr. Da muss man auch gar nichts mehr überprüfen. Auch wenn der eine oder andere meint, er muss oder erwähne dann mal das goldene M. Dennoch sind die Jungs da wirklich sehr, sehr diszipliniert und wissen auch ganz genau, was Ernährung für sie bedeutet. Und auch hier im Verein legen wir da sehr, sehr großen Wert und bieten da auch den Jungs nur das Beste an.
Ernähren sich alle Spieler vegan oder ist das nicht so?
Nicht alle, aber es werden immer mehr. Ja.
Okay.
Also da ist schon viel passiert, ne? Und klar, Social Media muss ja auch Vorteile haben. Die Jungs können sich heutzutage überall informieren und haben da natürlich sehr großen Input. Und deshalb viel wichtiger ist eben zu wissen, und das ist ja das Gute. Ich glaube, als Fußballer muss man sich immer wieder überprüfen und immer wieder was hinzufügen, immer ein bisschen was verändern. Der Körper verändert sich, wenn man älter wird. Und das ist so ein Prozess, der nie aufhört. Ne? Und da hat einfach die Ernährung einen sehr großen Einfluss erhalten. Und deshalb, es gibt immer mehr, die sich vegan ernähren. Es gibt ja zum Glück auch die Möglichkeiten, sich dann entsprechend auch vegan richtig zu ernähren. Ja? Also ich finde das wichtig, und das sagen auch immer die Jungs, sie müssen sich im Detail damit auseinandersetzen. Ne? Weil klar, als Sportler verbrennst du einiges, und wenn du dich nicht richtig ernährst, hat es einfach große Konsequenzen auf die Regeneration, auf die Leistungsfähigkeit, und deshalb nicht nur ein bisschen oberflächlich, sondern wenn, dann bitte richtig im Detail damit auseinandersetzen. Aber da haben wir auch Spezialisten bei uns hier in den Reihen, die wir zu Glück haben und wo die Jungs dann gut beraten sind.
Ja, cool, okay, danke. Weil, also das, aus meiner Sicht wäre ja vegan eigentlich die beste Ernährung für SportlerInnen, so würde ich sagen. Oder nahezu vegan, so sag ich mal. Aber ich finde, das ist kaum Thema. Also deswegen habe ich mich, oder in dem ganz, beim SC ist es nicht so in der Öffentlichkeit Thema, deswegen habe ich mich das gefragt, ob die Spieler, die das so machen, gehänselt werden oder so. Ich glaube, beim Luca Waldschmidt war das ja so mit den
Gemüsekisten. Also der Zug ist abgefahren, dass die Jungs gehänselt werden. Also es werden immer mehr. Also ich will nicht sagen, dass es ausgeglichen ist, aber klar, jetzt gerade was auf Fleisch, klar ist natürlich ein wichtiger Punkt, Proteine, wie hole ich die entsprechend dann halt mir eben rein? Da ist natürlich, für mich geht es immer um ein gewisses Maß. Ne? Also bei mir hat sich auch verändert. Früher habe ich es geliebt, als Schwabe, das schwäbische Zwiebelroschbraten. Den kann ich heute kaum noch anrühren. Ne? Da verändert sich was, ne? Auch dieses Bewusstsein. Ne? Und aber es ist halt echt wichtig, weil wir hatten natürlich auch schon Jungs, die dann irgendwie einen Trend hinterherlaufen und sagen, cool, vegan, ich habe da mal was gelesen und verzichte. Und am Wochenende haben sie nach 25 Minuten Krämpfe. Ne? Also diese Vorfälle hatten wir auch. Ne? Deshalb, wenn du, es hat einfach einen Einschnitt, das muss man sich bewusst sein, die Ernährung. Und dann muss ich mich damit intensiv auseinandersetzen. Ja.
Eigentlich sind wir so am Schluss mit den Fragen, die wir uns im Vorfeld mal überlegt haben. Eine haben wir noch, da ist jetzt ein bisschen Bruch drin, aber wir fänden es trotzdem spannend, auch da deine Einschätzung zu hören, weil du ja auch mit den Junioren zusammenarbeitest. Im DFB gibt es ja Veränderungen der Regelungen, der Spielregeln für den Juniorenbereich, und das wird ja auch, ich würde mal behaupten, teilweise populistisch diskutiert in den Medien oder von manchen Vereinsverantwortlichen. Wie siehst du denn als Experte diese Veränderungen, die ja einfach nochmal viel stärker so die Entwicklung des Einzelnen auch in den Vordergrund stellen und weniger den Ergebnisfußball in den Vordergrund setzen? Das müsste ja eigentlich zu den Ideen des SC Freiburgs ganz gut passen, oder?
Ja, also es gibt mit Sicherheit Punkte, wo ich total dahinter stehen kann. Das, was wir kurz vorhin erwähnt haben, auch was einfach der Trainer angeht. Ich glaube, dass auch Trainer einfach auch davon profitieren können mit diesem System. Dass auch Spieler unterstützt werden, die vielleicht in ihrer persönlichen Entwicklung noch körperliche Nachteile haben und aufgrund dessen nicht vielleicht zu früh aussortiert werden, oder Spieler, die vielleicht auch verletzt sind. Ich meine, mit Wachstumsphase ist bei dem einen oder anderen so, dass er ich glaube, da nimmt man ein Stück weit absolut Dampf und auch Druck raus, wo Einzelnen, egal ob jetzt Trainer oder Spieler, total helfen kann. Ich glaube nicht, dass es, also die Jungs sind trotzdem maximal motiviert, um jedes Spiel zu gewinnen. Also da müssen wir nur auf dem Training zuschauen, die wollen jedes Trainingsspiel gewinnen. Also ich glaube nicht, dass dieses System dafür sorgen wird, dass diese Motivation, Spiele zu gewinnen, oder nicht mehr absteigen zu können, das ist für mich Quatsch. Ja. Also wenn ich den Gedanke kann ich nicht teilen. Und es ist ja nach wie vor so, jetzt muss man abwarten, wie dann wie es im Detail dann am Ende genau ausgestaltet wird. Aber man kann ja trotzdem auch Meister werden, wo jeder das Bedürfnis natürlich auch hat, größtmöglichen Erfolg zu haben. Ja. Und ich glaube auch, um einfach Jungs individuell auszubilden, dass es da einfach helfen wird. Ja. Also manchmal tut es ja da ganz gut, wenn man da über den Tellerrand hinausschaut und wenn man da auch irgendwie in den deutschen Handball irgendwie auch blickt und auch wie da gearbeitet wird aktuell. Ich finde das immer, das ist das Schönste im Januar, wenn es irgendwie eine Europameisterschaft im Handball gibt, weil das geht mir jetzt so, da nehme ich einen ganz arg ehrlichen Sport wahr, der eine unglaubliche Nähe hat zu den Fans, wo ich sage, das ist das Wichtigste für uns in den nächsten Jahren im Fußball, dass wir das einfach bewahren. Und wenn ich da einfach schaue, wie auch Bob Hanning in Berlin, wie individuell da gearbeitet wird. Und wenn man dann sieht, wie, ja, was für Jungs da jetzt gerade auf der Platte stehen, mit Juri Knorr oder Julian Köster, wie die dann spielen und welche Verantwortung die übernehmen, wenn ich das jetzt einfach auf den Fußball übertrage und auf dieses System übertrage, gibt mir das viel mehr ein positives Gefühl als ein negatives.
Ja, auch wen man einfach reinwerfen kann. Das ist tatsächlich vielleicht eine krasse Parallele auch ja zu unserem Verein im Speziellen, dass man ja gerade in dieser Saison vielleicht dann nicht total entsetzt ist, wenn da doch mal jemand verletzt ist, weil man so ein bisschen drauf vertrauen kann, da sind auch andere Leute, die wissen, was sie tun und man kann das da vielleicht für den einen oder anderen jungen Spieler als Chance sehen.
Absolut. Ich meine, das ist ja jetzt diese Saison ein super Beispiel dafür. Ne? Also klar, wir sind mit einem sehr kleinen Kader unterwegs und umso erstaunlicher, diese Ergebnisse entsprechend einzufahren. Und klar, das, was vielleicht früher dann in Zweitliga war, ist jetzt vielleicht dieses Jahr ein kleinerer Kader, der dann eben jüngeren Spielern dann auch einfach die Möglichkeit bietet, dann eben auf Spielminuten zu kommen. Und wenn sie es dann entsprechend dann auch noch so umsetzen, ist es natürlich für uns als SC Freiburg perfekt.
Für uns als Fans, glaube ich, auch für die Mehrzahl tatsächlich. Klar, die Mitgliederzahl, sie steigt, aber ich glaube, die Mehrheit sieht es tatsächlich immer noch. Vielen lieben Dank erstmal, also euch beiden für die Vorbereitung, Philipp und Dominik und dir, Julian, natürlich dafür, dass du Zeit gefunden hast. Es war ein sehr schönes Gespräch. Was ich schließen möchte mit der Frage, haben wir irgendwas vergessen, von dem du gedacht hast, das fragen die garantiert oder das würde ich gerne der Welt mitteilen?
Ja gut, das müssen wir mal unterscheiden. Einmal, was ich natürlich den SC-Fans mitteilen möchte, ist, das habe ich vorhin schon erwähnt, mit welcher Aufgabe jeder Einzelne hat. Ne? Ich sage immer, ich habe den Verein richtig kennengelernt, als wir damals abgestiegen sind, wo ich dachte, okay, nach Hannover, was passiert jetzt? Und die Reaktion war für mich krass. Okay, da wusste ich, okay, was bedeutet der SC Freiburg? Und das habe ich maximal in mir. Und da sehe ich mich verpflichtet und deshalb werde ich jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, irgendwas zu sagen, werde ich mich genau in diese Richtung äußern. Du sagst es, wir haben immer mehr Mitgliederzahlen. Nicht jeder durfte diese Erfahrungen mitmachen, sei es jetzt Europa League in Estoril oder dieser Abstieg. Und deshalb stehen wir in der Pflicht, eben das den Fans, die vielleicht auch noch nicht so lange dabei sind, einfach mitzuteilen, wer wir sind. Und nicht nur das, was wir aktuell, unser aktueller Erfolg, das ist nicht der SC Freiburg, das ist auch der SC Freiburg, das ist ein aktueller Teil von uns, aber wir haben eine ganz andere Geschichte. Ne? Und die dürfen wir nicht vergessen. Und auch mit neuem Stadion und mit sportlichem Erfolg, das bitte unbedingt bewahren, das möchte ich mitteilen. Und natürlich, klar, was gerade aktuell politisch passiert, natürlich auch an alle SC-Fans, aber an alle, die zuhören und das mitbekommen, erhebt eure Stimme, werdet laut und verteilt es an alle, die ihr könnt. Und überall, wo ihr was mitbekommt, haltet zusammen und auch da vergesst nicht unsere Geschichte. Und den Auftrag hat auch jeder Einzelne von uns. Das sind die Dinge, die ich einmal sportlich sowie politisch, gesellschaftlich an alle teilen möchte.
Wunderbar. Das ist, glaube ich, das beste Schlusswort in der Geschichte in der langen Geschichte des Füchsle-Talks. Und ich glaube, jeder, der bei uns mal als Gast war oder auch uns vom Team, wir können das alles komplett so unterschreiben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns im Fanblog, habe ich da rausgehört, irgendwann bei Gelegenheit. Dominik, Philipp, wir sehen uns sowieso irgendwann im Fanblog auf irgendeine Art und Weise. Und ich gehe am Samstag erstmal zur Frauenmannschaft in Leipzig und bin vermutlich der Fanblog. Mal schauen, was passiert. Ich bedanke mich, das war der Füchsle Talk, die zweite Folge schon in diesem Jahr. Verrückt, wenn wir diesen Takt halten, ja, das wird was. Mal schauen, wie es wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon?
Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.